Deutschlandfunk, Deutschland heute.
Mit Claudia Hennen, hallo. Der Süden fordert Fracking, im Norden geht's noch? Lieber Markus Söder, wie wär's endlich mit Windkraft in Bayern? Das twitterte der niedersächsische Ministerpräsident Stefan Weil vor einer Woche und kritisierte damit deutlich Söders Vorschlag, in Niedersachsen die Gasförderung durch Fracking zu prüfen. Diese Fördermethode ist höchst umstritten. Anlass für uns, mal nachzufragen, was beim Erdgasvorkommen in Niedersachsen überhaupt möglich ist. Dazu gleich mehr bei Deutschland heute. Außerdem hören Sie den letzten Teil unserer Sommerserie über die Folgen der Privatisierung. Ganz gegen den Trend hat Bayern die Sicherheitskontrollen an seinen Flughäfen nicht in die Hände einer privaten Firma gegeben. Und warum sich das ausgezahlt hat, das erklären wir Ihnen gleich. Und Energiewende Nordseeküste. Sind die ehrgeizigen Offshore-Windpläne denn realistisch? Wird Fracking wieder salonfähig, also das schmutzige Anbohren von Erdgas? Niedersachsen ist das Gasland Nummer 1 in Deutschland. Der Landkreis Rothenburg an der Wümme zwischen Bremen und Hamburg ist ein Zentrum der deutschen Erdgasindustrie. Mein Kollege Werner Nording ist in die Region gefahren und hat mit den Menschen dort gesprochen, die seit 40 Jahren mit der Gasförderung leben.
An diese Geräusche hat sich Birgit Brennecke längst gewöhnt. Was sich anhört wie das Klappern von leeren Dosen, kommt mutmaßlich vom Gas. Das strömt offensichtlich noch immer durch die rostigen Förderrohre, obwohl der Bohrplatz längst stillgelegt wurde. Eine Gasförderstelle zu schließen ist nicht so einfach. Die 67-Jährige lebt in Hemslingen im Landkreis Rothenburg. Die Region zwischen Bremen und Hamburg gehört zu den Zentren der deutschen Gasindustrie. Nur wenige hundert Meter von ihrem Wohnhaus entfernt befindet sich das nächste Gasfeld.
Überfälle? Nein, darüber gibt es keine Infos. Die muss man sehen. Man muss sehen, dass da irgendwas ungewöhnlich ist. Und dann muss man nachfragen beim Elbeck. Und das Landesbergamt fragt dann bei der Erdgasindustrie nach. Und dann kriegt man erst die Auskunft.
Niedersachsen ist das Gasland Nummer 1 in Deutschland. Hier werden noch immer pro Jahr 5 Milliarden Kubikmeter Gas gefördert, fast 97% der gesamtdeutschen Produktion. Vor 20 Jahren, als Birgit Brennecke aus Bremen in das kleine Dorf mit seinen 1400 Einwohnern gezogen ist, waren es noch 20 Milliarden Kubikmeter. Damals hatte sie noch keine Ahnung, was in der Gasindustrie los ist.
Als ich hierher zog und meinen Sohn zur Schule brachte und war der Himmel in einer Ecke hell erleuchtet und ich dachte, da ist ein Großbrand. Ich bin ganz aufgeregt zur Schule gegangen und habe gesagt, ihr müsst hier die Feuerwehr verständigen, da ist also, das brennt. Und dann haben die Leute gelacht und haben gesagt, ja, das sind die Fackelarbeiten, hier wird Erdgas abgeflammt. Das ist nichts Gefährliches, ne?
Bis Erdgas entsteht, dauert es viele Millionen Jahre. Organische Bestandteile werden in gasförmige Kohlenstoffe umgewandelt. Sammelt sich das Gas in einem Hohlraum im weichen Sandstein, spricht man von einer konventionellen Erdgaslagerstätte. Zu Anfang wurde das Gestein in 4000 bis 5000 Meter Tiefe bei Bedarf auch mehrfach gefreckt, sprich gebrochen, um die Gasförderung in Gang zu bringen. Dafür wird ein Gemisch aus Wasser, Sand und Chemikalien mit hohem Druck in das Bohrloch gepresst. Der Gastwirt Hans Hinnerk-Meyer kennt die Methode aus vielen Gesprächen mit den Beschäftigten der Gasindustrie, die in seinem Hotel seit 30 Jahren absteigen.
Die fahren dann mal eben mit Pumpen 20.000 PS zusammen und dann wird das in die Erde gedrückt mit 600 Bar oder so. Man muss ja dem Druck, der von unten kommt, entgegenwirken.
Zu Beginn der Erdgasförderung im Jahr 1980 wurde schon Fracking eingesetzt. Die Fachleute hatten die Methode aus den USA mitgebracht. Dort wurde Fracking schon früh angewendet, um auch aus unkonventionellen Lagerstätten mit hartem Schiefer- und Tongestein die letzten Reste Erdgas aus dem Untergrund zu pressen. Mitte 2015 kam das Fracking in Verruf, weil die Methode im dicht besiedelten Deutschland als gesundheitsschädlich, riskant und umweltschädlich betrachtet wurde. 2017 hat die Bundesregierung Fracking aus unkonventionellen Lagerstätten deshalb verboten. Denn das stark belastete Wasser aus dem Untergrund kann einen gefährlichen Giftcocktail bilden.
Die werden jetzt alle in ein Loch gekippt. Und da ist eine Hitze drin von einigen hundert Grad. Ne, also diese chemische Reaktion, die kann Ihnen ein Chemiker beantworten. Ich kann nur sagen, wenn diese schadstoffbelastete Salzwassersuppe da rauskommt, das kann nichts Gutes sein.
Die Forderung des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder findet sie darum auch ziemlich daneben. Der CSU-Politiker hatte angesichts der aktuellen Energiekrise in der Süddeutschen Zeitung mit Verweis auf Niedersachsen auf die Existenz heimischer Gasreserven hingewiesen. Zitat: Fracking von gestern will keiner, aber es ist sinnvoll zu prüfen, ob es neue und umweltverträgliche Methoden gibt. Der FDP-Parteivorsitzende und Fraktionschef im Niedersächsischen Landtag, Stefan Birkner, will unkonventionelles Fracking vorurteilsfrei prüfen. Genau wie Markus Söder.
Ich werbe dafür, dass wir uns mit den Ergebnissen der Kommission, die im Rahmen des Fracking-Moratoriums eingesetzt wurde und die da Berichte vorgelegt hat, auseinandersetzen. Diese dann auch sozusagen, wie das vorgesehen ist, durch den Deutschen Bundestag bewertet werden und dann die idealerweise auch Probebohrungen gemacht werden, wo genau diese Behauptungen und diese Fragestellungen dann transparent und idealerweise auch gar nicht durch irgendwelche Industrieunternehmen, sondern durch den Staat selbst transparent geklärt werden.
Der niedersächsische Ministerpräsident Stefan Weil hat auf solche Wünsche eine klare Antwort. Geht's noch? Fragte der SPD-Politiker via Twitter von seinem persönlichen Account. Lieber Markus Söder, wie wär's endlich mit Windkraft in Bayern? Fügte er an. Dabei hat sich die niedersächsische Landesregierung unter Weil mit Blick auf den Förderzins in dreistelliger Millionenhöhe und die Arbeitsplätze nicht immer eindeutig gegen Fracking ausgesprochen. Doch jetzt, vor der Landtagswahl im Oktober, ist der niedersächsische SPD-Umweltminister Olaf Lies eindeutig.
Unkonventionelles Fracking in Niedersachsen ist tot.
Weil Niedersachsen das Problem nicht alleine lösen könne, sagte Lies weiter, habe man mit dem Bundesverband Erdgas, Erdöl und Geoenergie und dem Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft eine Vereinbarung gefunden, die bindend für alle sei. Damit habe Niedersachsen Fakten geschaffen, ohne eine langwierige Entscheidung des Bundes abwarten zu müssen.
Also normale Erdgasförderung, die nicht im Schiefergestein stattfindet, die wird es auch weiterhin in Niedersachsen geben. Aber es gibt zum Beispiel keine neuen Bohrungen in Trinkwasserschutzgebieten. Also da haben wir ganz klare Maßstäbe gesetzt. Und wir haben auch vereinbart, dass wir eben das Unkonventionelle fördern, also das unkonventionelle Lagerstätten wie Schiefergestein mit im intensiven Einsatz der Frack-Technologie in Niedersachsen nicht zulassen.
Werner Nording über Fracking in Niedersachsen. In den 90er Jahren verkaufte die bayerische Regierung unter Ministerpräsident Edmund Stoiber fast alle Staatsbeteiligungen. Ob Stromversorgung, Versicherungen oder Immobilien, alles musste raus. Alles bis auf eine, die Sicherheitsgesellschaft MBH, die war und ist für die Passagier- und Gepäckkontrollen an den bayerischen Flughäfen zuständig. Heute ist man in Bayern heilfroh, dass diese Sicherheitsfirma in staatlicher Hand geblieben ist. Hören Sie nun den letzten Teil unserer Sommerserie zur Privatisierung in Deutschland.
Neulich am Münchner Flughafen. Hochbetrieb im Terminal 2, denn inzwischen haben auch in Bayern die Schulferien begonnen. Gerade erst ist ein Streik des Lufthansa-Bodenpersonals zu Ende gegangen. Aber bei der Passagier- und Handgepäckdurchleuchtung gibt es kaum Wartezeiten.
Sicherheitskontrolle ist frei. Eigentlich sind die Leute ganz gelassen.
Das war überhaupt kein Problem.
Es war alles
kein
so viel Problem. Los, es war eigentlich sehr gut.
Und wir sind so früh jetzt angereist, weil wir Angst hatten, das ist die Hölle los und der totale Chaos.
Und wir haben eigentlich mit langen Schlangen gerechnet oder mit vielen Leuten, aber sieht eigentlich passabel aus.
Wenn es am Flughafen München mal Schlangen und Chaos gibt, dann hat das meistens mit den Check-in-Schaltern oder der Gepäckverladung zu tun, aber nur ganz selten mit den Sicherheitskontrollen. Für die sorgt in München die SGM, die Sicherheitsgesellschaft am Flughafen München, erklärt Airport-Sprecher Ingo Ansbach.
Zuständig für das Ganze ist die Regierung von Oberbayern über ihr Luftamt Süd. Und die Sicherheitsgesellschaft München wiederum befindet sich zu 100% im Besitz des Freistaates Bayern. Für uns als Flughafen München ist dieses Modell sehr gut, also es trägt dazu bei, dass wir am Flughafen München eben im gesamten Abfertigungsprozess Vorteile haben und hier nicht diese Effekte sehen, die wir jetzt an manchen Flughäfen erlebt haben, weil es da an der Sicherheitskontrolle zu Engpässen kommt.
Etwa an den Flughäfen in Berlin, Frankfurt, Hamburg, Köln, Düsseldorf. An all diesen Airports sind private Gesellschaften für die Sicherheitskontrollen zuständig. Das ist grundsätzlich nichts Schlechtes. Nur in der langen Corona-Phase haben die privaten Unternehmen jede Menge Personal abgebaut, das sie wegen der Luftverkehrsflaute nicht brauchten. Jetzt, da die Luftfahrt wieder anzieht, fehlen die Arbeitskräfte allenthalben, nur nicht am Flughafen München.
Anders als an anderen Standorten sehen wir hier eine deutlich geringere Fluktuation. Das heißt, Personalengpässe sehen wir hier eher nicht. Und auch das trägt natürlich dazu bei, dass das Aufkommen auch eben in Ferienzeiten gut bewältigt werden kann.
Natürlich hat es auch in Bayern während der zweijährigen Covid-Zeit Kurzarbeit gegeben. Aber der zuständige bayerische Verkehrsminister Martin Bernreiter betont,
dass auch in der Pandemie bei uns keine Mitarbeiter und Mitarbeiter entlassen wurden. Zum einen sind die Mitarbeiter der Sicherheitsgesellschaften dauerhaft angestellt. Damit haben wir sehr erfahrenes Personal. Zum anderen werden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach dem Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst bezahlt. Und dadurch gibt es bei uns eine hohe Zufriedenheit und Motivation, auch eine geringe Krankheitsquote.
Hinzu kommt, dass die technische Ausstattung der Sicherheitsgesellschaften des Freistaates Bayern hochmodern ist. Das spart Zeit an der Schleuse, erklärt Flughafensprecher Ingo Ansbach und deutet auf einen klobigen grauen Kasten, ein Computertomograph. Dieser seit 3 Jahren eingesetzte Durchleuchtungsapparat hat gegenüber früheren Röntgengeräten den Vorteil,
dass die Passagiere zum Beispiel ihre Flüssigkeitsbeutel, ihre Laptops nicht mehr rausholen müssen. Wir haben an diesen Schleusen auch die Möglichkeit, dass mehrere Passagiere nebeneinander sich vorbereiten für die Kontrolle. Das heißt, dass wenn dann einer fertig ist, der kann dann auch durchgehen, auch wenn jemand, der vor ihm steht, noch einpackt. Auch das beschleunigt den Fluss natürlich.
Stellt sich die Frage, was kosten die staatlichen Sicherheitsgesellschaften in Freistaat Bayern und damit den Steuerzahler? Verkehrsminister Bernreiter teilt mit.
Die drei bayerischen Flughäfen München, Nürnberg und Memmingen sind nicht die Flughäfen mit den teuersten Gebühren. Das möchte ich klar herausstellen. Es gibt zahlreiche große Flughäfen, die teurer die Gebühren erheben, wie zum Beispiel Frankfurt, Düsseldorf, Stuttgart oder auch Berlin. Und die Flughafenkontrollen in Bayern sind es also nicht nur besser, sondern sie sind auch günstiger.
Doch ganz so einfach ist es nicht. Eine Deutschlandfunk-Recherche hat ergeben, dass Bernreiters Aussage insofern stimmt, dass in München pro Fluggast und Kontrolle 8,71 Euro fällig werden. In Bremen, Köln, Hannover und vielen anderen Airports sind es 10 Euro. Das ist der Maximalbetrag, den die Luftsicherheitsgebührenverordnung erlaubt. Das bedeutet, für den Fluggast ist es in Bayern tatsächlich günstiger als anderswo in Deutschland. Das sagt aber nichts über mögliche Kosten für die Steuerzahler aus. Denn die tragen mögliche Verluste der bayerischen Sicherheitsgesellschaften. Die SGM in München erzielte 2020 eine Bilanzsumme von 33 Millionen Euro. Gewinne oder Verluste weist die SGM nicht öffentlich aus. Klar ist nur, sie handelt nicht gewinnorientiert. Das bayerische Modell ist also für alle Seiten ein Gewinn, solange die Flughafengesellschaften keine tiefroten Zahlen schreiben, sondern kostendeckend arbeiten. Das dürfte in der Corona-Pandemie mit dem Einbruch des Fluggastaufkommens aber kaum möglich gewesen sein.
Bayern hat die Sicherheitskontrollen an seinen Flughäfen nicht privatisiert. Und das ist auch gut so, sagt Landeskorrespondent Michael Watzke. Rund 1.500 Windräder stehen derzeit in der deutschen Nord- und Ostsee. Sie erzeugen rund 7 Gigawatt Strom. Nach dem Willen der Ampelkoalition soll sich diese Leistung in den kommenden 2 Jahrzehnten verzehnfachen. Stolze 70 Gigawatt will man dann mit Offshore-Windkraft erzielen. Das klingt toll, bedeutet aber konkret, dass sehr viel mehr Stromtrassen gebaut werden müssen, um den grünen Windstrom an und über Land zu bringen. Ist das überhaupt zu schaffen? Unsere Reporterinnen Imke Oltmanns und Vanja Budde haben an der ostfriesischen Nordseeküste nachgefragt.
Der Windpark Rifgard liegt etwa 15 Kilometer vor der Insel Borkum, der westlichsten der ostfriesischen Inseln. Sie ist eines der Sprungbretter der Offshore-Industrie zu ihren Anlagen. Die Schifffahrt hinaus beginnt früh morgens. Die Pampero mit Kapitän Sean Harley auf der Brücke ist im Auftrag von Omexom unterwegs. Das Unternehmen wartet und betreibt Windparks.
MCC, MCS Pampero.
MCS Pampero, MCC, good morning.
Good morning. We'd like permission to enter the wind farm.
Obwohl Kapitän Harley fast täglich Techniker zu den Anlagen bringt, muss er jedes Mal um Erlaubnis fragen, ob er in den Windpark hineinfahren darf. Auch sonst darf niemand in die Windparks, kein Fischer und kein Segelboot.
All other ships, sailing vessels, fishing vessels, they're all supposed to stay outside the area.
Den Fischern macht der geplante Ausbau der Offshore-Industrie darum große Sorgen. Einer ihrer Sprecher ist Dirk Sander von der Erzeugergemeinschaft der deutschen Krabbenfischer.
Diese Windparks sind sehr dicht an der Küste und wir dürfen mit unseren gängigen Krabbenkuttern hier nicht weiter wie 35 Meilen raus, ist Gesetz. Und da wird alles zugebaut. Wenn wir ganz weit raus könnten oder größere Schiffe hätten, wäre es vielleicht nicht so schlimm. Aber unser Gebiet ist begrenzt und das wird zugepflastert.
Draußen auf See hat die Pampero die 30 Windräder von Rifgard erreicht. Kapitän Harley lässt das Schiff im Leerlauf auf den Wellen dümpeln. In der Morgensonne erheben sich die weißen Windräder aus der Nordsee. Nach dem Willen der Bundesregierung soll sich die hier draußen gewonnene Leistung bis 2045 fast verzehnfachen. Aber ist das zu schaffen? Die Frage geht an Stefan Timm, Geschäftsführer beim Bundesverband der Windparkbetreiber Offshore.
Die 70 Gigawatt sind eine wahnsinnig große Herausforderung und eine große Chance. Man muss sich mal das Investitionsvolumen hinter diesen 70 Gigawatt ansehen. Das sind ungefähr 150 Milliarden Euro, die dort in Offshore-Windenergie investiert werden müssen. Und das wird natürlich einem gewaltigen Konjunkturboost nach sich ziehen an der Nordsee und auch an der Ostsee.
Doch vor dem rasanten Aufschwung liegen die Probleme. Die Nordsee wollen viele nutzen. Fischer, Handelsschiffe, Marine, private Segler. Die Fläche ist begrenzt und das weiß auch Verbandschef Stefan Timm.
Die Offshore-Windenergie hat so ein bisschen das Problem, dass sie jetzt als letzter Stakeholder dazukommt und im Prinzip mit Ellbogen erstmal ein bisschen Platz schaffen muss. Das wird nicht gern gesehen und das sorgt natürlich in gewisser Weise für Nutzungskonkurrenzen.
Sogenannter Co-Use soll den Frieden wahren. Die gemeinsame Nutzung der Windparkflächen, zum Beispiel mit der Marine. Eine Baustelle auf der Nordseeinsel Norderney. Inmitten der Dünen verlegt die Firma Tennet hier Stromleitungen von den Offshore-Windparks ans Festland. Und zwar quasi unter Norderney hindurch. Per Stahlseil wird hier gerade ein Kabel aus einer unterirdischen Röhre ans Tageslicht gezogen. Projektleiter Daniel Birkenstock ist erleichtert.
Also wir haben von Norderney, von der Mitte der Insel, letztendlich eine Bohrung ins Wattenmeer gebaut und eine Bohrung Richtung See. Und haben jetzt das Kabel praktisch von der Seeseite her eingezogen. Das Kabel von der Wattseite ist schon hier.
Dolwin 6 heißt diese Leitung. Insgesamt 90 Kilometer lang und 900 Megawatt stark. Im kommenden Jahr soll sie in Betrieb gehen und Strom aus mehreren Windparks an Land bringen. Mehr Windparks auf See bedeuten auch mehr Stromkabel. Was sagen die Urlauber zu solchen Baustellen? Immerhin lebt Norderney vom Tourismus. Dieser Urlauber zeigt Verständnis.
Strom wollen sie alle aus der Steckdose haben. Die Windparks sind da, der Strom muss an Land. Also muss man was Einschnitte hinnehmen. Es muss gemacht werden.
Sie hörten einen Auszug aus dem Wochenendjournal zum Thema Die Suche nach der Energie in Krisenzeiten, die Nordseeküste im Umbruch. Heute Nachmittag können Sie das ganze Journal als Podcast unter deutschlandfunk.de/wochenendjournal oder morgen dann in unserem Programm ab 9.10 Uhr hören. Mit ehrenamtlichen Lernpaten gegen den Lehrermangel, ein Thema gleich bei Campus und Karriere, heute mit meiner Kollegin Thekla Jahn. Und damit endet Deutschland heute. Am Mikrofon verabschiedet sich Claudia Hennen. Schön, dass Sie dabei waren.